nix.
Doch, jetzt sieht's gut aus.
Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt. Ja, ich glaube, wir sind schon live. Das mit Instagram kriege ich vielleicht ein anderes Mal hin. Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Ja, wir sind live. Herzlich willkommen zum dritten Schachtalk am Sonntag. Heute wieder mit zwei hochkarätigen Gästen oder einer ist ja mein Co-Moderator. Ja, was kann man über ihn sagen? Chefredakteur der Zeitschrift Schach neuerdings, Mitinhaber der Chess Tigers und ja, auch sonst überall, wo im Schach was abgeht, wo was passiert, ist er zu finden. Jonathan Karlstedt. Hallo Johnny.
Hallo, moin Michael.
Ja, und dann haben wir auch einen zweiten internationalen Meister heute dabei, auch mit der Zeitschrift Schach natürlich verbunden. Seit, ich glaube, 3 Jahrzehnten ungefähr Redakteur der Zeitschrift Schach. Er hat schon mit Kramnik und Schirow in einer Mannschaft gespielt und mit Spassky gespeist. Ja, herzlich willkommen, Dirk Poldauf. Hallo, Dirk.
Hallo.
Ja, das wird hier, also ich bin hier umrahmt von zwei internationalen Meistern. Großartig. Johnny, für dich habe ich was am Anfang. Wie ihr seht, am anderen Hintergrund bin ich hier gerade im Urlaub und zwar in der Nähe von Lüneburg. Und das weckt doch bei dir bestimmt Erinnerungen, oder?
Ja, gemischte Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich habe das ja nach meiner Schulzeit, habe ich dort eine Schachschule eröffnet. Das war für mich persönlich eine sehr, sehr harte Zeit, die mich an den Rand oder sogar in den finanziellen Ruin getrieben hat. Gleichzeitig sind da natürlich auch viele interessante und schöne Erinnerungen mit verbunden. 10 gegen Lüneburg, damals ein Format, wo wir ein Jahr sogar Garri Kasparow da hatten. Also es ist eine sehr gemischte Zeit und aber so ein bisschen habe ich das Kapitel jetzt für mich abgeschlossen. Aber es ist wunderschön da. Also schöne Wanderwege, eine tolle Salztherme, die aber wahrscheinlich immer noch renoviert wird. Genau, also eine tolle Studentenstadt.
Ja, und die Lüneburger Heide natürlich. Ja, Dirk, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, du warst bei Spassky zu Hause und das hatte ich ja auch in einen anderen Podcast gebracht neulich. Nicht den Schachgeflüster-Podcast, wo du auch warst, sondern einen anderen. Erzähl doch mal
Ja.
ein bisschen über dein Gastspiel und worum es da ging.
Ja, ich wurde eingeladen von The Big Greek, ne, Georgios Solaidis. Der Anlass war natürlich, sagen wir mal, ein bisschen traurig, weil Boris Spassky ja kurz davor gestorben war, im Alter von 88 Jahren. Ja, und da habe ich ein paar Erlebnisse erzählt, die ich mit Spassky hatte. Und also von 2006, als ich ihn kennenlernte, so bis 2010, 12, wo ich ihn öfter dann nochmal getroffen habe. Da habe ich ein paar Sachen erzählt. Waren noch ein paar lustige Sachen dabei, weil er ja ein ganz lustiger Typ war, der Spassky. Ja, und so haben wir uns eine Stunde darüber unterhalten, ne?
Ja, also wer das nochmal nachhören will, kann das gerne tun. Aber wir wollen heute natürlich auch über aktuelle Schachthemen sprechen und das, was momentan ja am ehesten verfolgt wird oder von vielen Leuten sicherlich verfolgt wird, ist das Freestyle-Turnier in Paris. Johnny, du hast wahrscheinlich auch mal reingeguckt und insbesondere natürlich aus deutscher Sicht das verfolgt, oder?
Ja, klar. Also das ist etwas, was ich natürlich mit einem Auge immer beobachte, wobei natürlich bezüglich Freestyle unser Hauptfokus im Moment auf dem anstehenden Kränke Chess Festival liegt, wo nicht nur ich dort sein werde. Ich mache da vor allem den Schachstand, sondern Dirk ist auch da. Ist da die ganze Zeit als rasender Reporter vor Ort. Und Dirk, ich glaube, du hattest mir erzählt, dass du noch nie über so eine Massenveranstaltung berichtet hat. Es sind ja jetzt 3.300 Anmeldungen, glaube ich. Also auch nach 30 Jahren Schach ist das mal was richtig Neues für dich. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich hatte immer mal die Absicht, dahin zu fahren, aber das hat sich nie so ergeben. Also teilweise hatten wir Redaktionsschluss oder aus anderen Gründen, wie auch immer. Und jetzt endlich klappt es jetzt, ne? Und jetzt erwischt es mich gleich mit einem Weltrekord quasi, ne? Über 3.000 Teilnehmer, zwei Turniere. In dem einen spielt Carlsen und Keimer mit und der Großteil der Weltspitze. Und ausgerechnet jetzt, wo ich so 2, 3 Wochen gerne hätte, um meine 30 Seiten zu schreiben, muss ich diese 30 Seiten machen oder will auch, aber ich habe keine Zeit, ne, weil die haben danach gleich Redaktionsschluss. Das wird sehr spannend und sehr sportlich. Also, aber ich denke mal, ich krieg's irgendwie hin, aber ich habe noch keine Ahnung wie, aber irgendwie wird es schon gehen, denke
Du weißt ja, also von dir aus gesehen, links
ich.
liegen wahrscheinlich ganz viele Artikel schon zum Korrekturlesen.
Das kannst du aber nicht sehen, ne? Das ist so. Ne?
Nee, aber deswegen, ich war vorgestern in der Redaktion. Genau.
Deswegen bin ich nämlich heute im Büro. Wir müssen nämlich alles, bevor ich nach Grenke fahre, nach Karlsruhe, müssen wir hier alles abwickeln. Wir müssen also praktisch, wir haben zwei Redaktionsschlüsse, ne? Wir müssen jetzt alles fertig machen, weil danach haben wir keine Zeit, ne? Weil ich komme zurück, du auch am Dienstag, ne? Und am Mittwoch haben wir Redaktionsschluss, ne? Also noch so ein Reisetag dazwischen. Also wir müssen praktisch in einem Tag den gesamten Grenke-Bericht dann auch fertig layoutet haben und fertig Korrektur gelesen haben und so weiter. Ne? Also ich muss den quasi, müssen wir noch konkret besprechen, ich muss den wahrscheinlich Montagabend fertig haben, ne? Montagnacht.
Ja.
Das ist dann morgen früh das nach Berlin schicken und dann selber nach uns nachschicken nach Berlin. Genau. Und dann sehen, wie wir das über die Bühne kriegen hier. Ne? Das wird sehr spannend, aber gut, mal was Neues. Ne? Ja. Man nicht so ein Superturnier. Ich bin ja sonst meistens zu den Superturnieren gefahren, wo so 10 Teilnehmer, ne, sehr überschaubar. Und dann hatte ich noch so 1-2 Wochen meistens hinterher Zeit oder 3 Wochen sogar. Diesmal ist das alles anders und sehr intensiv. Und das Freestyle kommt noch dazu. Klassisches Schach, das Open, das Freestyle Open. Und da müssen wir mal sehen, wie sich das darstellt. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Ne? Also es ist wirklich absolutes Neuland in jeder Beziehung für mich. Das ist natürlich eigentlich auch, ich finde es gut. Also ich mache was ganz Neues. Ne?
Ja, also wir sind hier gerade schon mitten in der Redaktionssitzung der Zeitschrift Schach.
Ich habe auch überlegt, Michael, was hältst du davon oder Dirk? Das kam mir nämlich heute, als mir bewusst wurde, in welcher Konstellation, ob wir uns da ein kleines Studio oder so eine Redetisch hinstellen und ab und zu mal unsere Redaktionssitzung light, sag ich mal, abhalten.
Die Idee hatte ich nämlich auch schon, das ist interessant. Unser Brainstorming, wie ich es immer nenne.
Ja.
Das geht da ziemlich wild zu teilweise. Ne? Da wird so experimentell mal was in den Raum geworfen. Ne? Das ist nicht alles so sendereif. Aber vielleicht macht das gerade besonders Spaß.
Ja. Okay.
Achso, ist ja live, scheiße. Ne?
Ja, genau.
Kann man das gar nicht rausschneiden. Ne?
Ja. Nix, aber nicht. Oh, aber nicht. Wir müssen hier jugendfrei bleiben. Ja,
also, ja, okay, alles klar. Ja. Ja, nein, mal schön. Sehen. Ja, okay, aber
ja, bleiben wir die Idee wert. Du bist ja auch in der Rolle noch für die Chess Tigers dort mit einem großen Schachstand. Wie macht ihr das eigentlich, die ganzen Bücher da hin zu transportieren? Habt ihr einen LKW gemietet oder?
Nee, also letztes Jahr war das so, Familie Noppes lebt ja ganz in der Nähe der Messe. Das sind also vielleicht mit dem Auto 6-7 Minuten. Und da hatten wir alles, also fast alles bei denen gelagert. Und ich bin mit meinem kleinen Auto da, weiß ich nicht, 15, 20 Mal hin und her und habe alles von A nach B gebracht. Diesmal haben wir es ein bisschen schlauer gemacht, weil es liegt in meiner Verantwortung. Wir haben die meisten Sachen, die wir von den Verlagen etc. bestellt haben, direkt in die Messe schicken lassen. Also in den letzten Wochen, wir haben bestimmt schon die Krise bekommen, sind da wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 bis 20 unterschiedliche Sendungen von Verlagen, von Herstellern, von Brettern, von DGT, von Millennium und so weiter alles angekommen. Und das bedeutet, mein Auto ist auch voll, bei Familie Noppes ist auch noch was, aber ich würde mal annehmen, 80% sind jetzt schon in der Halle und der Rest kommt dann noch nach.
Ja, also hinter den Kulissen eines Megaturniers. Was erwartet ihr euch sportlich? Also Freestyle, meint ihr, dass das so der Hauptfokus sein wird oder werden sich die Leute doch eher fürs klassische Schach interessieren? Was meinst du, Dirk? Oder worüber wirst du mehr berichten?
Ja, das ist eben auch so eine unsichere Geschichte, weil ich es noch nicht weiß. Ne? Ich lasse mich dann vor Ort inspirieren und gucke mir das an, wie der Fokus dann liegt, wie das Interesse ist und wie ich selber für ein Gefühl habe. Also ich denke mal, klassische Schach ist schon unser Hauptfokus, aber natürlich beim anderen Turnier spielen Carlsen und Keimer mit und da ist natürlich das mal auch mal interessant, wer spielt dann gegen die in den ersten Runden? Da wird es ja interessante Konstellationen geben. Ne? Vielleicht gibt es auch mal die eine oder andere Überraschung. Wir wissen es nicht. Wichtig wird für mich sein, dass ich versuche, einen gewissen Vergleich zu ziehen zwischen klassischem Schach und zwischen Freestyle. Da gehe ich ganz unvoreingenommen ran und gucke mir an und werde dann natürlich viele Leute befragen, also Spieler, die da teilgenommen haben, ne, wie ihr Eindruck war. Und einige wechseln ja auch von einem Turnier ins andere.
Ja.
Da werde ich natürlich fragen, warum habt ihr das gemacht? Und was hat euch besser gefallen? Also im Grunde lasse ich halt die Leute zu Wort kommen. Ne? Ich werde mich nicht überall mit meiner eigenen Meinung dann dazwischen drängeln, sondern ich werde einfach viele Interviews führen, mit Hunderten von Leuten sprechen, keine Ahnung. Und das wird damit das möglichst lebendig wird und viele Stimmen werde ich sammeln vor Ort, das ist klar.
Ja. Johnny, jetzt hast du ja vorher elegant abgelenkt. Achso, du wolltest noch was sagen, sonst hätte ich das Wort mal auf Paris gebracht.
Ja, achso, ja, elegant abgelenkt. Also vielleicht auch ein bisschen, weil ich mir das heute gar nicht angeschaut habe. Ich habe mir heute nur die Ergebnisse angeguckt und habe, glaube ich, einen YouTube-Short gesehen mit irgendeinem Einsteller von Nakamura, falls ich das richtig gesehen habe. Aber ich habe das natürlich verfolgt, vor allem aus der Perspektive von Vincent, weil das wäre natürlich eine Sensation gewesen, wenn er das nochmal schafft, das zu gewinnen. Ne? Und Nepo zu schlagen, das ist nicht so abwegig, dass er es nochmal schafft. Jetzt hat er es nicht nochmal geschafft, ist wie es ist.
Nepo hat er besiegt, nur gegen Nakamura.
Ja, Nepo hat er besiegt, aber jetzt gegen Naka und damit gewinnt das ja nicht nochmal. Jetzt hat er nochmal gegen Caruana verloren. Also das war der wahrscheinliche Ausgang ist, dass er Vierter wird und mich freut vor allem, dass halt jetzt für ihn zwei sehr kräftige Zahltage dann auf dem Programm stehen. Das freut mich, wenn dann ein deutscher Profi wirklich also gutes Geld mit verdienen kann. Aber ich habe auch abgelenkt sozusagen zu dem anderen Thema, weil meine Vermutung ist weiterhin, dass also Freestyle eventuell nur ein Elitenprojekt ist, also sozusagen für die Top-Leute interessant ist. Und beim Kränke-Turnier wird man jetzt sozusagen den Beweis antreten können. Also ist das auch was für die breite Masse oder ist es wirklich etwas für diejenigen, die sozusagen die meisten Varianten sowieso schon ins Remis aus analysiert haben?
Ja, also jetzt, wenn man es mal rein journalistisch betrachtet, ist das natürlich ein Glücksfall. Ne? Also das erste Mal hat man den direkten Vergleich. Und wir sind dabei, die Weltspitze ist dabei, alles ist dabei, alles in Deutschland. Also ich meine, mehr kann man nicht wollen. Ne? Ist natürlich schwierig, jetzt sagen wir mal, jetzt, wenn man keine Zeit und so weiter, jetzt dann schon eine gültige Schlussfolgerung zu ziehen, wird nicht so einfach sein, aber immerhin wird man einen Eindruck gewinnen, denke ich, wie das läuft, wie das von der Gewichtung her ist, wie das von medial her ist, wie das aufgenommen wird, wie das vor Ort, wo die manchen Trauben stehen und so weiter. Ne? Das wird man alles sehen.
Ja. Siehst du, Dirk und ich harmonieren gut. Er hat jetzt nämlich auch schon, er ist auf meine Ablenkung wieder eingestiegen.
wie meinst du das?
Naja, also die Frage war ja bezüglich Paris, also wie da sozusagen, wie wir das betrachten.
Ja, ihr wollt einfach nur über Kränke reden, ich merke schon.
Ja, ich denke, also Kränke ist wichtiger als Paris. Also viel, viel wichtiger, ist meine Meinung. Kränke ist eigentlich das Top-Ereignis für das Heft, weil es in Deutschland stattgefunden hat und hier die komplette Weltspitze spielt. Und weil wir eben zum ersten Mal diesen Vergleich haben zwischen Klassenschach und dem Freistil, ne? Freestyle. Ja. Also für mich ist das was ganz Besonderes. Ne? Ja. Also Paris halte ich, habe ich, ich meine, mich hat Weißenhaus auch interessiert, auch, speziell auch im letzten Jahr. Weil es da war das erste Mal. Also ich gucke das gerne, ich gucke das intensiv. Aber jetzt als Open, ja, das war wieder, ist ja völlig neu. Ne? Das war so ein Waisenhaus und Paris, das ist so ein geschlossener Kreis, da gibt es keine Zuschauer, da spielen dieselben Leute, die man ja schon lange kennt. Aber in Karlsruhe, da hat man ja sozusagen die ganze Bandbreite, die das im klassischen Schach spielt, das Freestyle.
Ja, und auch vor Ort, wenn man rumläuft und dann läuft halt Carlsen oder Gritschuk oder Mamedjarov oder wer auch immer.
Ja,
läuft
das bin ich ja gewohnt.
Ja gut, aber, okay, du schon. Aber 3200 andere Leute vielleicht nicht so.
Ja, also ich werde den Fokus nicht nur auf die Top-Leute legen, sondern natürlich auf das sogenannte Fußvolk. Ja, also das ist für mich immer ganz wesentlich, ne? Also dass man die auch mit ins Boot holt, ne? Auch journalistisch. Ne? Was natürlich nicht so einfach ist bei 3000 Leuten, dann die Geschichten rauszufiltern. Ne? Also das kann natürlich sein, dass man da, wie gesagt, das ist für mich eine neue Erfahrung, dass man da den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sieht oder so. Ne? Das kann auch alles sein. Ne? Also dass man da die Geschichten, dass man die vielleicht, auf die vielleicht nicht unbedingt gestoßen wird, ne? Weil du kannst ja nicht alles da, sagen wir mal, überblicken.
Nee, das sehen. Wird natürlich nicht möglich sein. Ich würde gerne das Thema mal auf einen anderen Punkt bringen, auch wenn Kränke natürlich wir alle uns schon freuen, aber es passiert ja auch noch anderes in der Welt und Johnny, du als ehemaliger Frauennationaltrainer bist ja da auch sicherlich interessiert und zwar an der deutschen Frauennationalmannschaft, beziehungsweise jetzt hat die Einzel-Europameisterschaft der Frauen stattgefunden und viele sind so ein bisschen enttäuscht von dem Abschneiden der deutschen Frauen. Es gibt auch auf dem auf der Homepage des Schachbundes einen Artikel darüber, wo so ein bisschen spekuliert wird, warum schneiden die deutschen Frauen momentan nicht so gut ab. Elisabeth Pätz hat gar nicht mitgespielt. Drei andere haben Elo verloren. Nur Jana Schneider hat Elo gewonnen. Was meinst du dazu? Wie schätzt du das ein? Ist es nur so eine Momentaufnahme oder eine strukturelle Krise?
Also zum einen muss ich sagen, finde ich, dass ein Verband nicht die Aufgabe hat, seine Spieler oder irgendwen zu kritisieren oder zu hinterfragen oder offene Fragestellungen bezüglich der Form von Spielern zu stellen. Das ist die Aufgabe von anderen. Das können wir bei der Schach machen oder andere Zeitschriften oder Online-Formate oder was weiß ich. Ich finde, ein Verband hat die Aufgabe, sich hinter die Spieler zu stellen und intern aufzuarbeiten, was da vor sich geht. Das gilt für die Verbandsseite genauso wie für Funktionäre, die, wie ich auf den sozialen Medien gesehen habe, auch irgendwelche offenen Fragestellungen stellen. Leute, die da teilweise in direkter Verantwortung sind, wo ich mir denke, ruf die doch an und frag, was los ist und spekulier nicht. Ansonsten denke ich, dass das einfach normal ist. Also wir haben bei den Frauen einfach keine Weltklasse-Spielerin. Die Nara ist sicherlich auf dem Weg dahin, aber ist offensichtlich noch nicht da. Die anderen sind mehr oder weniger noch nicht im Profibereich angekommen. Und jeder, der kein Profi ist, da sind halt die Leistungsschwankungen sehr, sehr stark. Und hinzu kommt, dass andere Nationen, andere Spielerinnen das sicherlich deutlich professioneller angehen. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so panisch, Krise oder irgendwie so, sondern Schach ist ein hartes Brot und ein bisschen härter trainieren, bisschen Glück auf der eigenen Seite und dann wird das auch wieder. Aber was würde jetzt Panik bringen? Nach meinem Verständnis sind alle sehr zufrieden mit Juri, was der als Frauentrainer leistet. Und das ist schon mal ein guter Ansatz, eine gute Voraussetzung. Das war ja nicht immer so, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann.
Ja, also ich habe das relativ intensiv verfolgt. Also bei Dinara, da müsste ich wissen, was da los war. Ne? Das kann ja sein, dass sie nicht körperlich nicht fit war, krank war oder so. Ne? Also ich meine, sie hat wirklich weit unter ihren Möglichkeiten gespielt, von Anfang an, von der ersten bis zur letzten Runde. So, bei Jana Schneider hat gut gespielt. Ne? Die hatte ja eine Riesenstellung gegen Ushenina, ich weiß nicht, 5., 6. Runde oder so, stand sie plus 4 nach 13 Zügen oder so. Das hätte sie unbedingt gewinnen müssen. Hat sie dann unglücklich verloren und hat sich dann wieder nach vorne gekämpft. Hat auch Elo gewonnen. Das war eigentlich sehr in Ordnung. Bei Josefine Heinemann, ja, die hat immer die Doppelbelastung, dass sie noch immer die Partien dann analysiert auf YouTube. Die ist ja sehr aktiv bei ihm auf ihrem Kanal.
Und das aber das macht Nakamura auch.
Ja, macht er auch. Aber ich habe nur gesehen, dass Josefine am Ende denn die letzten beiden Runden verloren hat und die letzte Runde in Gewinnstellung, da hat sie einzügig dann irgendwie mal einen Turm eingestellt, so eine kleine Kombi übersehen. Also es war sehr unglücklich. Also ich würde ja, wenn ich jetzt spekulieren müsste, was sie ja nicht machen will, dann würde ich sagen, vielleicht waren ihre Kräfte am Ende oder so. Also sie ist dann zu Unrecht, die hat immer Plus gehabt, das ganze Turnier, und da hat sie die letzten beiden Partien verloren, hat dann einen Minus. Da hat sie 35.
Hätte auch anders laufen können, ne? Mit etwas
mehr. Ja, sie hat eigentlich normal gespielt, also ja, ein bisschen unter Wert geschlagen gewesen, da schon, und hat dann am Ende so irgendwie bisschen zusammengebrochen. Also ich kenne die Gründe ja nicht. Ne? Wie gesagt, ich keine Ahnung. Die letzten beiden Partien hat sie auch nicht mehr vorgeführt dann. Also zumindest war der Stand heute. Naja, und dann, gut, sie hat geheiratet inzwischen. Ne? Also ich meine, sie hat andere Sachen im Kopf gehabt vielleicht. Also sie war vielleicht nicht so fokussiert. Schwer zu sagen. Also sie hat ja auch davor gute Turniere gehabt. Sie war ja im aufsteigenden Ast und die hat sie mal wieder einen Rückschlag erlitten. Ne? Also wie gesagt, also würde ich jetzt noch nicht eine Tendenz unbedingt erkennen. Ja, und Fiona Sieber hat eigentlich auch ganz anständig gespielt. Ne? Die lag ja ziemlich weit vorne, kurz vor Schluss. Und hat dann auch noch so ein, zwei Partien wohl verloren. Aber insgesamt war das im Rahmen. Also es war jetzt keine komplette Katastrophe. Andererseits, ja, muss man natürlich sagen, dass das Frauenschach in anderen Ländern irgendwie doch einen anderen Drive hat. Ne? Wenn ich mir Aserbaidschan angucke oder solche Nationen.
Polen,
ja, also die sind uns einmal ein bisschen voraus. Wahrscheinlich haben die auch bessere Bedingungen, wahrscheinlich, wenn die anders unterstützt. Ja, ja, ich kann es.
Sache der Finanzen wahrscheinlich auch, ne?
Oder naja, ja, also ich habe ja nur gelesen, dass drei von unseren Frauen haben sich da zu dritten Zimmer genommen, um die Kosten zu stemmen. Ne? Sind ja lange Turniere.
Unglaublich. Also da, wenn ich das, also das wusste ich nicht, aber ja, da ist ja. Dann ist doch kein Wunder. Also das,
ja, also du verlierst den Fokus. Ne? Wenn, ja. Wenn so mehrere Sachen zusammenkommen, du hast das ist meistens eine Europameisterschaft. Ne? Wenn du da wie so einer Jugendherberge oder was zu dritt in der Wohnung oder im Zimmer, was auch immer, ich habe es nur gelesen, ne? Ich hatte keinen Kontakt mit den Frauen. Also irgendwie, ja, am Ende verlierst du vielleicht mal eine Partie, wenn du ist vielleicht die Konzentration weg oder so. Also wie gesagt, ich habe nur den Draufblick aus der Ferne und ich kann das nicht endgültig beurteilen, was da vorgefallen ist. Wie gesagt, unsere Frauen haben ja schon, ich meine, es gibt noch Lara Schulze, ne? Lara Schulze, 407 hat ein Schachjahr gemacht, Josefine Heinemann ist so eine Art Profi oder so, ne? Die macht ihren YouTube-Kanal, die geben Training alle. Also ich finde das gut, dass die versuchen, ein bisschen auf Schach zu setzen und dann den nicht idealen Bedingungen. Und ich würde ihnen gerne von mir noch ein paar Elo-Punkte abgeben, weil ich spiele ja schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ich brauche den nicht mehr. Also, dass die mal die 2-4 schaffen. Die haben alle das Ziel, 2-4 internationaler Meister. Und die schaffen es nicht. Ne? Also da geht seit Jahren, ist das Thema. Ne? Es gab ja auch die Sonderförderung mal. Also die haben sie mal, kommen sie mal wieder ran. Aber bei unseren Frauen ist es so, da fehlt die Stabilität. Das ist immer der Punkt gewesen. Das ist der Punkt, die Stabilität fehlt. Also das zeigt aber, dass sie auch Höhenflüge haben, dass sie teilweise gute Turniere spielen. Also sie können es. Nur fehlt die Stabilität. Und woran das liegt, ich bin kein Schachtrainer, Johnny ist Schachtrainer, der weiß das vielleicht besser, woran das liegen kann. Ich weiß es nicht.
Vielleicht hat einer von euch den Chat im Blick. Ich sehe, dass es was gibt, aber ich kann es nicht sehen.
Genau, also zwei Sachen. Erstmal, ein Herr DJ Phoenix hat geschrieben, wir sehen uns beim Schlosspark Open. Ja, da muss ich mich übrigens, werde ich mich noch abmelden. Ich werde vor Ort sein, aber ich habe verpasst, dass ich da auch ein Seminar in Bad Soden an dem Wochenende gebe. Also bin ich nur am Donnerstag, Freitag da als Kiebitz. Und dann hat Markus Schirmbeck geschrieben, bei den Polinnen zum Beispiel reisen auch bei internationalen Jugendmeisterschaften immer Trainer mit, die die Kinder vor Ort betreuen. Das ist bei den Deutschen auch so. Also auch die Deutschen haben immer Trainer mit vor Ort. Ich habe meine erste Jugendmeisterschaft als Trainer betreut 2013 in Montenegro. Und meine letzte, da war ich sogar Delegationsleiter bei der Kadetten-WM in Brasilien und bei der Jugend-WM in Uruguay. Und danach habe ich nichts mehr gemacht, weil seit dieser Sache da, wo ich Bundestrainer der Frauen war, habe ich dann gesagt, dann mache ich nichts mehr. Aber das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen groß geändert hat, ich glaube nicht. Aber zu meinen Zeiten hat man 70 Euro pro Tag bekommen. Also, und da waren, glaube ich, nochmal an, als Entlohnung.
Als Trainer.
Ja, genau.
Als mitreisender Trainer.
Als mitreisender Trainer. Das heißt, du fliegst da um die halbe Welt mit 2 Wochen, ne? Und du gibst ja auch mal, keine Ahnung, am Flughafen 10 Euro für eine Zeitschrift aus und so weiter und so fort. Und das, dann kommst du da nach 2 Wochen fix und foxy, weil du Tag und Nacht vorbereitest, nachbereitest, dich um die Eltern kümmert, weil die natürlich auch 100 Sorgen haben und kriegst dann 840 Euro, die, wenn du alles korrekt machst, auch noch versteuern musst. Das ist natürlich lächerlich und das sind so Sachen, wo ich mich immer gewundert hatte. Natürlich, das Geld ist immer knapp, ist mir schon klar, aber ich wollte nur sagen, Trainer sind da, aber unter den schlechtesten denkbaren Bedingungen. Bernd Vöckler macht übrigens einen tollen Job, ne? Also der macht das richtig gut, organisiert das alles und so weiter. Es gibt ja immer mal wieder Leute, die ihn auch kritisieren, aber der ist da wirklich mit Herzblut dabei, kennt jeden Spieler in- und auswendig, aber auch der halt nur das, was er zur Verfügung hat, zur Verfügung und deswegen, ja.
Und der Markus Schirmbeck, der im Chat relativiert er das so ein bisschen, weil er ist ja der Papa von der Linien Schirmbeck, die ja eines der großen Talente ist, weiblichen Talente, die wir haben. Und er schreibt, dass das ja wohl nicht mehr ganz so der Fall ist, wie es bei dir mal war mit den Mitreisenden.
Das ist interessant. Also vielleicht, also früher war das so, dass der Deutsche Schachbund immer für den, ich glaube, Erstplatzierten den Trainer selbst bezahlt hat. Und ich glaube, für alle anderen, die mitkamen, also die Erstplatzierten bei der deutschen Meisterschaft, und für alle anderen, die mitkamen, die mussten irgendwie 600 oder 700 Euro oder so bezahlen für den Trainer. Also damit irgendwie die Kosten anteilig gedeckt sind. Es kann, ich weiß nicht, vielleicht ist es immer noch so, ich kann mich erinnern an die Jugend-WM in Durban in Südafrika. Das war gerade, als drohte, dass das BMI dem Schachbund die Gelder streicht. Damals bin ich sogar auf eigene Kosten mitgefahren und habe da irgendwie 5.000 Euro für alles drum und dran ausgegeben. Und ja, das war, ja, es ist eine ewige Leidensgeschichte mit diesem Thema der Jugendweltmeisterschaften und der Trainer.
Oh, okay. Ja, können wir noch vertiefen. Ich habe aber noch zwei andere Dinge, über die ich euch noch in den letzten Minuten mit euch sprechen möchte. Dirk, wir haben es vorher schon angeschnitten. Es gibt jetzt wieder einen Rekord, einen Neunjährigen, der mit 9 Jahren und ein paar Tagen 2200 Elo erreicht hat. Also finde ich unglaublich. Da gab es ja erst den Faustino Oro aus Argentinien, der ist inzwischen auch internationaler Meister. Und dann gab es so einen Engländer, der den Rekord gebrochen hat, Ethan Peng oder Peng. Peng. Mhm. Und jetzt kommt schon der nächste, ein junger Franzose. Das ist ja unglaublich. Also die Rekorde purzeln immer mehr. Wie kann sowas passieren?
Ja, das ist YouTube-Videos. Ja, hauptsächlich ja durch die Datenbank, durch die Computer, durch Stockfisch und so weiter. Ne? Also die Kinder haben ein derartig gutes Merkvermögen natürlich, dass sie sich die Öffnung einprägen können und so weiter. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ein bisschen gespenstisch mutet mir das manchmal an, ne? wie gut die schon sind in dem Alter. Ja, nur man muss eben sehen, wie sich das dann entwickelt. Das es gibt, selbst wenn einer so gut ist in dem Alter, ist es immer noch keine Garantie. Wir haben auch schon Kinder gesehen, von denen man dann irgendwie nichts mehr gehört hat. Also wie von dem Dreijährigen, der mal gegen Karpov da eine sehr gute Partie gespielt hatte im Fernsehstudio. Den hatte ich mal gegoogelt vor ein paar Tagen. Der hat 1500 Elo, jetzt ist er 9. Also der andere nicht, der hat nicht 2200.
Also ja, der ist wahrscheinlich schlechter, als er damals war, also gegen Karpov.
Das war eine ordentliche Partie. Nimmt Search in. Ich habe das vor ein paar Tagen gerade zufällig, wurde mir in die Timeline mal wieder reingespielt. Und dann habe ich ihm das nochmal angeguckt. 10 Minuten Video. Ossipov heißt er. Ja, also wie gesagt, ne, also das. Es ist nicht immer ein Selbstläufer. Ne? Also das ist, kann sein, dass die dann doch andere Interessen haben oder einbrechen oder falsch trainieren oder wie auch immer. Ne? Also aus denen wird, nicht aus jedem Kind wird dann was. Ne? Nicht aus jedem sogenannten Wunderkind. Faustino Oro hatte ich ja jetzt in Wijk aan Zee kennengelernt, war bei mir im Hotel. Mit dem habe ich mich viel unterhalten und mit seinem Vater. Ne? Der ist mit 11 Jahren internationaler Meister geworden. Über 2,4 Elo. Ja, aber
und dann auch umgezogen von Argentinien nach Spanien, ne?
Ja, um da bessere Spielbedingungen zu haben und bessere Trainer. Ne? Ich habe ihn ja gefragt, wer sein Trainer ist. Da hat er gesagt, das ist ein Geheimnis. Der ist schon professionell, die Kleinen. Aber der Vater hat es mir dann irgendwie gesagt, irgendein Großmeister aus Barcelona. Ne? Er selber wohnt in Badalona. Naja, wie auch immer, also. Ja, gut, ja, muss man sehen. Also der aus dem könnte vielleicht was werden, aber wie gesagt, selbst bei Faustino es gibt es auch keine Garantien.
Ja. Und ist es ein Zufall, meint ihr, dass es ein Franzose jetzt ist? Ist da die Förderung besonders gut oder hätte der auch aus jedem Land sein können, auch aus Deutschland?
Ich glaube, das
sind die Inder, die so gut sind.
Hier Schachfreunde Neckar-Steinach anspricht. Dass man noch mehr übers Breitenschach kommen muss. Also in Frankreich gibt es teilweise meines Wissens nach riesige Jugendturniere mit Tausenden und Tausenden an Teilnehmern auf den Jugendmeisterschaften und so weiter. Und wenn du einfach diese größere Masse hast, Indien natürlich sowieso, wo durch Anand die ganze Sache natürlich auch nochmal mit deutlich mehr Prestige verbunden ist. Aber wenn du diese große Masse hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, dass du dann mal so ein Wunderkind-Genie da hast, was quasi von selber und dann schnell mit Förderung auch entsprechend hochgespült wird. Wenn du in Deutschland musst du ja erst sehr gut werden, um überhaupt auf den Schirm zu kommen, weil es gar nicht so diese Massensichtung etc. in der Form gibt. Und deswegen ist es, glaube ich, in Deutschland deutlich schwieriger. Das ist mehr so ein Vincent-Keimer-Weg. Man merkt, der Junge hat irgendwann Talent und dann wird der harte, steinige Weg neben der Schule eben eingeschlagen.
Ja, das ist das neben der Schule, ja. Mir sagte neulich mal Peter Lecko, ne, als in Wijk aan Zee war, dass die Inder sehr viel mehr Partien schon gespielt haben als Winzer, ne? Weil die ja nicht zur Schule gehen, ne? Also ab einem bestimmten Alter oder haben nur ein paar Fächer noch. Aus Indien kommt auch eine größere Welle an sehr starken Nachwuchsleuten auf uns zu. Ne?
Ja. Also Schachfreund der Lecker Steinach ist übrigens Renke Vlies, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben.
Ja, genau, ich dachte das, ja.
Aber der 9-jährige Franzose, der wird wahrscheinlich noch zur Schule gehen, gehe ich mal davon aus.
Ja, Westeuropa sollte man davon ausgehen, ja. Also, ja, wie gesagt, wir werden das beobachten. Ne? Man verliert ja fast schon den Überblick, ne? Weil ja öfter mal solche Talente aufpoppen. Die werden dann immer meistens ja so gleich gehypt, ne? Irgendwelche Rekorde, 2-2 Elo mit 9 und so. Die hoffen dann auch, durch die Publicity vielleicht einen Sponsor zu finden oder also mediale Aufmerksamkeit. Ne? Also wie gesagt, also es ist, man darf nicht jedem Kind nachsteigen. Ne? Und ja. Ich hab das damals erlebt mit Sergei Kajakin. Da kann ich mich noch erinnern, in Moskau, da wurde er und Lachno wurden da vorgeführt der Presse, ne, als Kinder so. Ne? Aber die sind beide sehr gut geworden, ne? Katharina Lachno und Sergei Kajakin. Ne? Also da hat das funktioniert.
Zumindest spielerisch, ja.
Da gab es extra so einen Pressetermin, da wurden die der Presse vorgeführt, da waren die ganz klein, ich weiß gar nicht, wie alt die damals waren. Da hat es funktioniert. Also manchmal funktioniert das so wie am Reißbrett, ne? Aber manche verschwinden noch in der Versenkung.
Ja. Ich glaube, aus Sicht der Russen hat das auch nicht nur schachlich funktioniert.
Ja. Gut, schwieriges Thema. Aber das bringt mich zum Breitenschach, gerade auch was Renke gerade geschrieben hat. Es gibt so eine aktuelle Petition. Habt ihr davon mitbekommen? Habt ihr die schon unterschrieben? Dass Schulschach stärker verankert werden soll, aufgrund der positiven Effekte, die halt das Schach für die Entwicklung von Kindern hat. Da gibt es eine Petition von Schach für Kids, von dem Ralf Schreiber, die auch vom Deutschen Schachbund aufgenommen worden ist und von der Schachjugend, von der Schulschachstiftung, wo man unterschreiben kann. Würdet ihr sagen, Schach als Schulfach, ich meine, es gibt ja schon Schach-AGs, ne, aber mit ja, verpflichtenderem Charakter, sage ich mal, oder noch stärkere Förderung, wäre das auch was das Thema Breitenschach voranbringt und auch gut für die persönliche Entwicklung der Schüler? Das ist ja auch noch ein zweiter Aspekt, also Was haltet ihr davon? Wer mag?
Also ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung zu, weil die Frage ist ja, aus welcher Brille sehe ich das? Also als Schachenthusiast finde ich das natürlich großartig und denke, dass das unbedingt unterstützt werden muss, weil ich einfach toll finde, wenn mehr Leute Schach spielen und mehr Freude am Schach haben. Wenn ich es aus der Sicht des Schulsystems und der Kinder sehe, bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass es unbedingt Schach sein muss. Also warum Schach? Also warum muss es ausrechnen? Warum können andere Dinge das nicht leisten? Ich bin natürlich immer dabei, das für das Schach zu pushen. Hier Thomas schreibt gerade im Chat, Bundesland Bremen, sehr vorbildlich, das stimmt. Dort gibt es eine Initiative aus mehreren Firmen und Einzelpersonen, aber vorangetrieben von Chessbase und Marco Bode. Schach macht schlau, heißt das dort, glaube ich, wo sozusagen Lehrer zusammen mit ihren Schülern Schach lernen und das in hunderten Klassen tausende Schüler mitmachen und am Ende dann immer dieses große Turnier auf dem Rathausmarkt. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, da so lobbymäßig, so es muss jetzt Schach sein und ansonsten geht das Abendland unter und so. Ich fände es toll, wenn es Schach wäre, aber jetzt so zu tun, als sei das Allheilmittel für alles, finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
Ja, also ist schwer, da müsste man jetzt einen Spezialisten hören, in dem Sinne, der das genau erklären kann, was das Schach mit den Kindern macht und so weiter. Ich denke schon, dass es positive Eigenschaften fördert, logisches Denken und Konzentrationsfähigkeit, solche Dinge. Ja, also wie gesagt, ob man es schon gleich zur Pflicht machen muss, weiß ich jetzt nicht. Ne? Es gibt ja Schach-AGs an vielen Schulen. Die Erfahrung müsste man natürlich dann auswerten. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt. Also ja, da müsste man mal so einen Schulschachexperten vielleicht mal einladen. Also generell finde ich es gut, aber wie gesagt, wie auch schon Johnny sagte, es könnten noch andere Spiele oder andere Tätigkeiten, es muss nicht zwingend vielleicht Schach sein, aber es wäre natürlich gut für das Schach in Deutschland, das ist klar, ne? Weil je mehr Kinder das betreiben, umso breiter die Basis ist, umso besser wird dann die Spitze auch. Ne? Das ist für das Schach insgesamt natürlich gut. Ne?
Ja, also es gab so wissenschaftliche Studien, auf die beruft sich der Initiator ja auch von Schach für Kids. Da gab es tatsächlich eine Studie, die das begleitet hat. Aber ich glaube, das war mehr auf Kindergartenkinder bezogen und nicht auf Schulkinder. Aber das ist eine gute Idee, Dirk, das Thema Schulschach mal ein bisschen zu beleuchten. Entweder hier im nächsten Schachtalk oder auch in einem Podcast. Das könnte tatsächlich auch mal eine eigene Folge wert sein.
Es wird auch mitunter behauptet, und gibt es auch Studien zu, dass Schach also gut gegen Alzheimer ist.
Ja.
Und jetzt habe ich auch schon gehört. Den Bogen zu den Kindern kann man schlagen, weil die Alten ja nicht Schach lernen dann neu. Also wenn die in der Jugend mal Schach gespielt haben, dann finden viele zum Schach zurück. Das sehen wir jetzt ja gerade auch. Ne? Ja. Und das heißt, wenn man mal als Kind Schach gespielt hat oder als Jugendlicher, dann kann man das im Alter immer mal wieder aufgreifen. Also die Nützlichkeit, also wenn insofern die dann besteht, die Wissenschaft behauptet das, ne? Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen, das würde sich dann über die ganze Biografie eventuell hinziehen.
Diese Schach. Das ist bei uns im Verein Interesse. Auch so. Da gibt es 70, 75-Jährige, die bei uns ins Training kommen zum ersten Mal, ne, und sagen, ja, ich habe früher mal gespielt und jetzt, keine Ahnung, die Frau ist gestorben oder keine Ahnung, ist es sonst irgendwie eine Lücke im Leben, und dann erinnern sie sich, dass sie wieder Schach spielen. Und das ist auch großartig zu sehen, irgendwie, dass es denen da so ein bisschen Halt gibt, sage ich mal, oder Sinn oder und Anschluss auch an die Gesellschaft.
Und es ist eben wichtig, weil das muss man in der Jugend schon mal trainiert und gemacht haben, um das im Alter wieder aufgreifen zu können. Das zeigt nun wirklich alle Forschung, dass man im Alter sich normalerweise kein neues Hobby von null auf aneignet. Das macht keiner, das funktioniert so nicht. Das muss man früher angelegt haben.
Ne? Gut. Wir sind schon wieder über die Zeit. Johnny, letzte Gedanken.
Nee, warte, Michael, ich habe noch eine Frage an dich. Wie machen wir eigentlich den Schachtalk nächsten Sonntag? Hast du dir da schon was überlegt?
Was ist nächsten Sonntag? Da Kränke. Ist Kränke. Nee, habe ich mir noch nicht überlegt. Aber wir können sie einfach...
Eine Kamera mit.
Wir kriegen das irgendwie hin vor Ort. Also wir wollen das jetzt als Format etablieren und schauen mal, wie wir das technisch hinbekommen. Manches ist ja virtuell leichter, als wenn man sich gegenüber sitzt, aber wir machen es, würde ich sagen, oder?
Und, ja, auf jeden Fall. Und Poldi bekommt die schwierigste Aufgabe, weil Poldi kann gut sich die Spieler krallen. Der kennt die Laufwege und Haken schlagen von allen Spielern. Der holt uns Magnus zum
Schachtalk. Wollte ich gerade vorschlagen, ja. Den packe ich mir und setze ihn euch in Talk rein.
Sehr gut, das sagen wir nicht nein.
Ja.
Perfekt. Guter Plan, gefällt mir.
Okay.
Alles klar, dann danke ich euch beiden. Oder Dirk, von dir noch was zum Schluss? Ich wollte dich nicht abwürgen.
Wir haben eigentlich alles besprochen. Also wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen auf Kränke fixiert und bin so, ich habe eigentlich ich bin gespannt, wie das wird, also auch was meine Arbeit angeht, ne? Weil ich halt diesen riesen Bocken vor der Brust habe. Ja. 3000 Leute, Carlsen und Keimer und keine Zeit. Ne? Das ist schon mal spannend, ne? Ja, das ist so das, was mich momentan umtreibt. Aber man kann mich auch schlecht vorbereiten. Ne? Ich überlege schon, wie ich schreibe, wie ich das packe, wie ich vorgehe, aber funktioniert nicht. Ich kann das Vollblut nicht. Man muss sich vor Ort inspirieren lassen und dann muss es irgendwie Klick machen und dann muss man die Geschichte haben. Irgendwie. Wird hoffentlich wieder klappen.
Dein Chefredakteur hat ja vollstes Vertrauen in dich.
Mehr als Freude
ist
der Beste. Das ist
jede
Ausgabe leistet, ist der absolute Wahnsinn. Und das ist nicht nur so gesagt, das sage ich auch sozusagen in Vier-Augen-Gesprächen. Also Poldi ist der Beste.
Ja, aber
erstmal
Kränke abbauen.
Ja, was Sibylle leistet übrigens auch. Ne? Also es ist Wahnsinn. Die sitzen da bis, also auch an Redaktionsschlusstagen, Sibylle haut da in die Tasten bis nachts 1 Uhr, 2 Uhr ist dann nur, also ich bin so glücklich, so ein gutes Team, großartiges Team vorgefunden zu haben. Also das ist, sonst hätte ich es nicht geschafft. Also ohne Sibylle und Poldi wäre ich hoffnungslos verloren. Die wissen nämlich, was sie tun.
Ja, wir machen das halt schon 30 Jahre.
Ja. Dann machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen. Vielen Dank an euch beide. Macht's gut, schönen Abend und wir sehen und hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. So, Stream beendet.